Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Unsere Themen heute: Pittsburgh, ein Jahr danach, ein Jahr nach dem Anschlag auf die dortige Synagoge. 11 Menschen wurden damals erschossen von einem rechtsextremen Täter. Was hat sich verändert für die jüdische Gemeinde? Und kurz vor dem Abschluss der Amazonas-Synode fragen wir, was sollte sich verändern in der katholischen Kirche? Der Coach und Diakon Thomas Hanstein hat sich darüber Gedanken gemacht. Am 27. Oktober 2018 erschoss ein rechtsextremer Attentäter 11 Menschen in der Tree of Life-Synagoge von Pittsburgh. 6 verletzte er schwer. Es war der folgenreichste Anschlag auf die jüdische Minderheit in den USA, einem Land also, in dem Juden Zuflucht gefunden und sich lange sicher gefühlt haben. Die Tat löste weltweit Entsetzen aus und sie fand Nachahmer. Unsere Autorin Rita Schwarzer war dieser Tage in Pittsburgh und hat mit Überlebenden gesprochen. Immer wieder ist ihr die Frage begegnet, wie der Hass auf Juden, aber auch auf Schwarze und auf Muslime so gesellschaftsfähig werden konnte. Hier ihre Reportage.
I have discovered that trauma has many faces.
Es sind höchst emotionale Stunden, in denen Überlebende des Tree of Life-Massakers auf das vergangene Jahr zurückblicken. Sie tun es im geschützten Rahmen einer Medienorientierung der Jewish Federation of Greater Pittsburgh.
Survivor's guilt. I think about it a lot.
Rabbiner Jonathan Perlman sitzt gebeugt neben Vertretern der anderen beiden Kongregationen, die beim Anschlag Mitglieder verloren haben. Als der Attentäter das Feuer eröffnete, gelang es Perlman, sich und 3 weitere Gläubige in einen großen Lagerraum zu retten. Einer der 3, ein 87-jähriger Mann, war auf beiden Ohren taub und konnte die Schüsse nicht hören. Verwirrt verließ er das Versteck und lief direkt ins Visier des Mörders. Immer wieder spielt der Rabbiner in seinem Kopf dieselbe Szene durch. Wie andere Überlebende wirft er sich vor, nicht genug getan zu haben, um andere zu retten. Das ist Teil des Traumas, sagt er den Tränen nahe. Das ist menschlich.
It's part of the trauma. You know, it's part of being human.
Die Tree of Life Synagoge steht in Squirrel Hill, einem sanft hügeligen Wohnquartier mit malerischen Seitenstraßen und historischen Backsteinhäusern. Ein traditionell jüdisches Viertel, das aber stets offen blieb für Neuzuwanderer aus anderen Kulturen und Kontinenten. Als Donald Trump nach seinem rassistischen Wahlkampf ins Weiße Haus einzog, stellten etliche Bewohner des Quartiers demonstrativ Schilder in ihre Vorgärten. Egal, woher sie kommen, wir sind froh, sie zum Nachbarn zu haben, grüßen seither bunte Tafeln in Spanisch, Englisch und in arabischer Schrift. In diese Idylle schlug das Hassverbrechen des weißen Rechtsextremisten und Antisemiten ein, wie ein Blitz aus heiterem Himmel.
It was completely unexpected that it would happen so close to my home.
Der Anschlag, nur 100 Meter von meinem Zuhause entfernt, kam völlig unerwartet, erinnert sich Michael Bernstein. Dennoch hielt ich stets alles für möglich in einem Land wie dem unseren, in dem die Rhetorik immer hasserfüllter wird und es so viele Waffen gibt.
Hateful and there are so many guns.
I mean, I've been devastated by all of the white supremacist murders.
Rechtsextreme Gewalt hat mich schon immer tief erschüttert, sagt Rachel Cranston, Professorin für religiöse Studien an der University of Pittsburgh. Doch diese Attacke hier fühlte sich sehr persönlich an. Sie veränderte mich fundamental. Ich bin heute ein anderer Mensch.
I'm a different person than I was before the shooting.
Angst, Verunsicherung und Trauer über die kaltblütige Ermordung geliebter Menschen. Squirrel Hills jüdische Bevölkerung ist noch immer daran, die Tragödie vom 27. Oktober des letzten Jahres zu verarbeiten. Ein schmerzhafter, langwieriger Prozess. Allein schon deshalb, weil rechter Terror seit 2015 in den USA alarmierend zunimmt. Vor Pittsburgh, Charleston und Charlottesville, nach Pittsburgh, San Diego, El Paso.
Yeah, every time there is another mass casualty shooting, there's a risk that
jedes neue Attentat birgt das Risiko, dass Menschen, die sich gerade von einer solchen Katastrophe erholen, erneut traumatisiert werden, weiß Dr. Jordan Golan, Leiter der JFCS, der Jewish Family and Community Services, im Zentrum von Squirrel Hill. Und genau diese Retraumatisierung sehen wir jetzt auch hier.
Event like this will be re-triggered, re-traumatized, and that's what we're seeing.
Gemeinschaften reagieren auf schwere Krisen ähnlich wie Familien, erklärt Golan. Entweder sie brechen auseinander oder sie wachsen näher zusammen. Der Psychologe und sein Team setzen deshalb alles daran, Squirrel Hills Juden gemeinsam durch den Heilungsprozess zu bringen. Eine erste positive Zwischenbilanz zieht Michelle Rosenthal, die beim Attentat beide Brüder verlor.
The act that was committed was to meant to tear us apart.
Der Terrorakt sollte uns auseinanderreißen. Stattdessen hat er uns näher zusammengebracht. Nicht nur die jüdische Gemeinde, sondern ganz Pittsburgh, sagt sie an der eingangs erwähnten Pressekonferenz. Schon kurz nach Bekanntwerden der monströsen Tat eilten Menschen jeder Religion, Herkunft und Hautfarbe nach Squirrel Hill, um ihren jüdischen Mitbürgern beizustehen. Das Islamic Center of Pittsburgh rief die muslimische Gemeinde umgehend zu Spenden für Hinterbliebene und Verwundete auf und sammelte binnen kurzer Zeit rund $250,000. In den folgenden Wochen und Monaten strömten Überlebende früherer rechtsextremistischer Hassverbrechen aus allen Himmelsrichtungen nach Pittsburgh, zum Beispiel aus Charleston, wo ein Neonazi 2015 8 afroamerikanische Gläubige und ihren Pastor erschossen hatte. Oder aus dem kanadischen Quebec, wo ein islamophober Täter 2017 6 Muslime während des Freitaggebets ermordet hatte. Im Gegenzug reiste eine jüdische Delegation aus Squirrel Hill im Januar nach Charleston und marschierte Arm in Arm mit der afroamerikanischen Bevölkerung in der Martin Luther King Parade. Nach dem Attentat auf 2 Moscheen im neuseeländischen Christchurch im März bildeten jüdische Gemeindemitglieder spontan eine lange Menschenkette entlang der Straße zum islamischen Zentrum von Pittsburgh.
We had a group that actually came every single Friday holding signs of support after the shootings in New Zealand for months.
Eine Gruppe kam sogar jeden Freitag, während Monaten, um uns zu zeigen, dass wir unterstützt und geliebt sind, erinnert sich Wasi Mohammed, bis vor kurzem Leiter des Islamic Center. Wir stehen uns hier seit vielen Jahren nahe. Wir sind eine Familie. Wir haben etwas geschaffen, das Bestand hat.
Is genuine. You know, we're close here, we're family here. This is a lifelong commitment of friendship.
Nur politisch hat sich in Pittsburgh seit dem 27. Oktober 2018 kaum etwas verbessert. Eine von der demokratischen Stadtregierung beschlossene Verschärfung der Waffengesetze ist auf Betreiben republikanischer Waffenfreunde vorerst gerichtlich blockiert. Und in Washington nimmt man den Terror von rechts noch immer nicht gleich ernst wie den Terror von Islamisten. Kritische Stimmen glauben, das liegt auch daran, dass im Weißen Haus ein Präsident sitzt, der an der Bekämpfung der Rechtsextremen nicht sonderlich interessiert ist, weil sie Teil seiner Wählerbasis sind. Alan Sirloffs kurze Rede an der Pressekonferenz jedenfalls ist ein klarer Appell.
Enough. This must stop.
Es reicht. Das muss aufhören, fordert die ehemalige Präsidentin der 2. von 3 Kongregationen, die sich das Gebäude der Tree of Life teilten. Was vor einem Jahr geschehen ist, kann sich überall und jederzeit wiederholen. Als Juden sind wir aufgefordert zu handeln, sagt die Anwältin. Es ist ein moralischer Imperativ in einer zunehmend gespaltenen Welt, in der Menschen entmenschlicht werden, seien es Juden, Menschen dunkler Hautfarbe, Immigranten oder jede andere marginalisierte Gruppe. Bleibt nicht stumm. Tut, was ihr könnt, um dies zu stoppen.
Don't be silent. Do what you can to make this stop.
Das Trauma bleibt und politische Konsequenzen bleiben aus. Rita Schwarzer berichtete aus Pittsburgh ein Jahr nach dem Attentat auf die Tree of Life Synagoge. Im Vatikan beraten gerade mehrere hundert katholische Bischöfe über Reformen. Oberhirten werden die Amtsträger genannt. Sie sehen sich in der Nachfolge Jesu des guten Hirten. Mein heutiger Gesprächspartner Thomas Hanstein ist weder Bischof noch Pastor, er arbeitet als Coach. Aber er war persönlicher Referent eines Bischofs und eine Weihe hat er auch, nämlich die eines Diakons. Auf eigenen Wunsch ist er vom Diakonenamt freigestellt. Stopp, so geht's nicht weiter, soll das heißen, für ihn persönlich, aber vor allem für seine Kirche. Warum er dieses Zeichen setzt, erklärt er in seinem neuesten Buch. Es heißt »Von Hirten und Schafen«. Mit Thomas Hanstein habe ich vor einigen Tagen gesprochen und ich habe ihn zunächst gefragt, was er ist, Hirte oder Schaf?
Ich halte von den Schafen als Metapher überhaupt nichts. Da ist mir ein schönes Buch von Rini van Solingen, einem holländischen Organisationsentwickler, in die Hände gefallen, der Bienenhirte. Und das könnte man leicht auf die Kirche übertragen. Ich möchte mich eher als Biene sehen.
Sie sind ein Diakon. 2010 sind Sie zum Diakon geweiht worden. Warum wollten Sie ein geweihter Mann sein?
Ich war schon 5 Jahre Lehrer, schon 7 Jahre Theologe. Als Jugendlicher hat mich die Kirche stark geprägt als alternativer Lebensraum. Und ich habe in dieser Zeit als Lehrer mit einem evangelischen Schulpfarrer, also in kirchlicher Anstellung, eine Schulseelsorge aufgebaut und habe mir da noch Handwerkszeug im Sinne der seelsorglichen Gesprächsführung gewünscht und mich für das Diakonat, aber nicht nur aus diesem praktischen Grund entschieden, sondern das Diakonat ist vor 50 Jahren wieder eingeführt worden. Und für mich war das damals revolutionär, vielleicht heute mehr als damals, wenn man die Entwicklung in der Kirche anschaut, weil nämlich im ständigen Diakonat Amt und Sexualität zusammengeführt werden. Und das könnte ein Modell sein für das Amt der Kirche überhaupt, denn wir haben keine Dreiteilung des Amtes. Wir sind in einem Amt Diakone, Priester und Bischöfe miteinander verbunden. Kirchenrechtlich werde ich Kleriker, so heißt das Wort, mit der Weihe zum Diakon, nicht zum Priester.
2010 in den Dienst der Kirche gegangen. Wie war das? Das war ja genau die Zeit, als die Missbrauchsfälle an die Öffentlichkeit kamen, als also täglich in allen Medien Berichte dazu kamen. Wie haben Sie das erlebt? Gab es dann vorher, nachher?
Es war eine aufwühlende Zeit. Ich habe viele Anfragen bekommen von Kollegen und Freunden. Warum tust du dir das jetzt an? Warum bindest du dich jetzt an diese Kirche? Ich habe gerungen. Ich habe letztlich dann mein Ja aber gesagt, nach einem innerlichen Prozess, dass ich Hoffnung hatte, dass die Kirche diesen Missbrauchsskandal als Skandalon, sage ich immer so gern, als Skandal, anstößigen Skandal aufzuräumen, seinen Laden aufzuräumen, begreift. Und das war meine Hoffnung im Jahr 2010. Wenn ich damals gewusst hätte, wo wir heute stehen, ja, die Frage stellen Sie mir lieber nicht.
Naja, Sie haben jetzt 9 Jahre später ein Buch veröffentlicht, aus dem man schließen kann, dass sich diese Hoffnung nicht erfüllt hat.
Ja, ich denke, ich werde nicht der Einzige gewesen sein, der die Studie des letzten Jahres, die MHG-Studie, wie sie genannt wird, herbeigesehnt hat als den Anfang einer wissenschaftlichen Aufarbeitung. In der Aussage wird deutlich, und da müssen wir der Studie dankbar sein, dass der Missbrauch als Resultat einer unreifen Sexualität gesehen werden muss und eines steilen klerikalen Machtverständnisses und entsprechender Machtstrukturen.
Und das hat Sie überrascht als jemand, der dann ja immerhin doch schon zwischen 2010 und 2018 in dieser Kirche verbracht hat? Was hat die Studie zutage gefördert, was Sie nicht aus eigener Anschauung schon wussten?
Sie hat wissenschaftlich verifiziert, was das Große, würde ich sagen, der kirchlichen Mitarbeiter wusste, erahnt hat, befürchtet hat, aber zum ersten Mal quasi als wissenschaftliche, in Anführungsstrichen, Aufarbeitung oder als der Versuch dessen. Das Problem ist eher ein anderes, das Dunkelfeld, dass die Kirche wieder einmal mehr gezeigt hat, dass sie sich nicht in die Karten schauen lassen muss, sondern dass sie die Karten mischt und auf den Tisch legt, aufgrund ihrer Position in Deutschland. Und wenn man sich fragt, was hat sich seit der Studie verändert, ich möchte es mal in die Metapher des Hauses bringen. Man malt, man verputzt vielleicht noch Risse, man tapeziert neu, aber man geht nicht ans Fundament. Das ist das, was ich mit dem Buch deutlich machen möchte, dass es nicht um einen Mentalitätswandel geht, nicht um eine andere Sprache, sondern um einen radikalen Kulturwandel. Was man aktuell ja wahrnimmt, ist ein Geist der Angst und kein Heiliger Geist.
Sie nennen in Ihrem Buch, ähnlich wie die MHG-Studie auch, viele systemische Bedingungen, die Missbrauch erleichtert haben und auch die Vertuschung der Taten erleichtert haben. Die Überhöhung des Weiheamtes, die hierarchische Struktur, die verkorkste Sexualmoral, das Geld, den gesellschaftlichen Einfluss, den die katholische Kirche immer noch hat. Einen Punkt fand ich besonders originell, weil er eher selten genannt wird, nämlich das katholische Menschenbild. Was stört Sie an diesem Menschenbild?
Das katholische Menschenbild wird an sich kirchlicherseits oft human dargestellt. Wenn man genauer drauf schaut, ist es aber doch so, dass der Mensch durch die Taufe erst anfängt, heil zu werden. Also als Diakon hatte ich viele Taufen, ich hatte auch viele Hochzeiten, ich habe jede einzelne dieser Feiern gern gemacht. Ich habe aber immer betont, dass in diesem Sakrament der Taufe nichts anderes geschieht als das, was Gott oder der Schöpfer oder welchen Begriff wir verwenden wollen, dem Kind bereits im Mutterleib ohnehin schon zugesprochen hat. Wenn Sie aber hergehen und sagen, und diese Begrifflichkeiten und diese Gebete finden sich bis heute in entsprechenden liturgischen Büchern, dass da etwas reingewaschen werden muss oder dass man von der Erbsünde befreit werden muss, das ist genau der Punkt, den ich kritisch betrachte. Wenn wir nämlich allesamt von der Erbsünde geprägt sind, ja, dann ist das zutreffend, was man gemeinhin sagt, ihr Katholiken könnt samstags so, dann geht ihr zur Beichte und sonntags geht ihr wieder in die Kirche, dann ist alles gut. Das heißt, es ist immer etwas und wenn immer etwas ist, dann ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis die Sünde etwas größer wird, dann lasse ich sie wieder abwaschen. Das heißt, diese Disposition zum Übel, der katholische Katechismus spricht davon, dass das Leben ein Kampf sei, wie schrecklich, ja. Ich habe ein Coaching-Kontaktstudium noch auf die Seelsorgeausbildung aufgelegt. Wenn man sich anschaut, welche Muster an Sprachbildern, an somatischen Zustandsbildern allein in der Liturgie herrschen, dann zieht dieser Glaube in der Liturgie, wenn man es nicht bis zum Ende führt und immer wieder hochhebt, auch ganz oft nach unten.
Und trotzdem wollen Sie dieser Kirche angehören und haben sogar ein Amt in ihr angestrebt. Dieses Menschenbild, was Sie jetzt schildern, ist ja nichts Neues.
Das jesuanische Menschenbild ist aber ein anderes. Jesus hat Menschen aufgerichtet, hat Menschen bestärkt. Er hat Menschen unabhängig von ihrem Stand positiv berührt, indem er sie aufgehoben hat, Aussätzige berührt hat und so weiter. Alles diese Bilder, die wir erkennen. Da zurückzukommen, das wäre die große Chance aus diesem leidigen Thema, aus diesen leidigen letzten Jahren. Ich habe in dem Buch geschrieben, arme Verhältnisse, reiche Kirche, das heißt reich, materiell, saturiert, auch saturiert durch den Status, den unsere Kirche hat, aber im Geistlichen leider, leider, leider immer ärmer geworden. Und da wäre der Wandel schlicht und ergreifend eine Rückführung auf die biblische Botschaft. Nun ist die Bibel aber ein Stück weit weg für uns Katholiken. Das ist nicht unbedingt das nächstliegende Buch, zu dem katholische Bischöfe greifen.
Sondern es ist der Katechismus?
Katechismus ist was für die breite Masse, um die Theorie des Lehrgebäudes auch zu verstehen. Aber das Lehramt und die Tradition hat ein großes Übergewicht im Vergleich zur biblischen Grundlage.
Vorhin haben Sie vom Fundament gesprochen, das verändert werden müsse und nicht nur die Tapete oder der äußere Anstrich. Das heißt, das Fundament wäre für Sie die Rückbesinnung auf das, was in der Bibel steht, im Neuen Testament vor allem.
Ja, und dazu brauchen wir die Theologie und brauchen wir Theologen. Wir haben sehr gute Theologen, aber die Theologen haben nicht den Status, den sie haben könnten als Korrektiv. Die Auslegung der Tradition und der Bibel liegt allein nicht beim Lehramt und nicht bei den Theologen. Und da sehe ich unter anderem einen Punkt, an dem man ganz stark ansetzen könnte, dass man die Theologen mehr mit reinholt, nicht nur als Berater, sondern es gibt ja kaum einen Punkt, wo ein Kirchenoberer das, was ihm von Beraterseite angetragen wird, auch umsetzen muss. Er kann es lesen, er kann es aber auch lassen.
An diesem Wochenende wird die Amazonas-Synode in Rom zu irgendeiner Art von Ergebnis kommen. In Deutschland wird ein synodaler Weg gegangen. Und auf diesem synodalen Weg sind genau die Themen wichtig, die Sie vorhin angesprochen haben. Also Macht, Machtmissbrauch, Sexualmoral, Zölibat, Gleichstellung von Frauen. Was halten Sie von diesem Weg?
Der Weg, der ja eigentlich schon im Namen steckt, ist ja eigentlich eine Tautologie, eine Doppelung, wie wenn wir hier sagen würden, wir zwei führen ein Interviewgespräch. Das hat man irgendwie nicht bedacht, aber ich möchte es jetzt nicht sophistisch, spitzfindig treiben. vom Gedanken des Veränderungsprozesses her, das ist das, was ich im Coaching mit Teams mache und auch mit Paaren und Einzelpersonen, steht vor dem Umbau die Sanatio, die Heilung. Dass man rein muss in den Kern, bevor man draußen etwas verändert. Das wäre aus meiner Sicht organisationspsychologisch der richtige Weg. Nicht schon wieder vorgeben, dass man vorhat, andere mitzunehmen, dass man Macht teilen möchte, sondern dass man erstmal das heilt. Hier sind wir bei einem ganz wichtigen Begriff des Hirtenamtes übrigens. Die Hirten haben die Aufgabe zu lehren, zu leiten und zu heilen. Die Heilung kommt als letztes. Nach dem, was an Wunden geschlagen wurde in den letzten Jahren, wäre die Heilung das Erste. Und wenn die Leute mir wieder glaubhaft abnehmen, dass es mir um Heilung geht, dann kann ich, nachdem das Fundament geheilt ist, dann noch eine Decke draufziehen. Aber vorher einen Umbau zu starten, bevor ich an die Sanierung gedacht habe, halte ich statisch für gefährlich.
Worin bestünde die Heilung?
Das Bild passt überhaupt nicht, das sehen Sie mir bitte nach, aber ich sage es trotzdem so drastisch. Die Heilung würde darin bestehen, die Hose runterzulassen. Die Hose runterzulassen und aufrichtig zu bekennen, was war. Das ist in jeder Beziehung so, das ist in jedem Arbeitsteam so. Wenn etwas passiert ist und ich nicht dazu stehe, habe ich keine Chance, ordentlich aufzuräumen. Es bleibt ein Rest und der Rest, der hier geblieben ist nach fast 10 Jahren, ist enorm groß. Ich habe keinen einzigen Geistlichen erlebt, der einfach mal innegehalten hätte und seine Muster erforscht hätte. Man feiert Gottesdienste weiter in den liturgischen Farben. Wenn Weiß dran ist, nimmt man Weiß als Hochfest. Warum einfach nicht unterbrechen und das, was als Muster gewöhnlich läuft, mal sein lassen und die Stille und den Rückzug auch wirklich zu nutzen, um das, was war, an sich heranzulassen. Ich habe das im Kleinen in meiner Entscheidung getan und ich habe irgendwann begriffen, ich kann nicht mehr. Meine Stola, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber meine leichte Stola ist mir immer schwerer geworden auf meiner Schulter. Ich habe die letzten Gottesdienste nicht mehr im Gewand und in der Stola gefeiert. Und ich habe gemerkt, ich habe ein Problem mit diesem Amt, wenn man nicht an die Bedingungsfaktoren des Missbrauchs geht und an den Reformstau der katholischen Kirche. Und dann schauen Sie einem Missbrauchsopfer in die Augen und fühlen sich gleichzeitig im System, in dem die Täter sitzen. Für mich ging das nicht mehr und für mich ist nicht nachvollziehbar, warum es für viele andere Kirchenobere offensichtlich einfach so weiterging.
Ja, warum geht es so weiter? Es ist ja ein bisschen naiv, darauf zu hoffen, dass die von sich aus die Hose runterlassen. Also jedenfalls spricht die Geschichte der letzten 20, 30 Jahre nicht dafür, dass sie das tun, sondern wenn überhaupt jemand Konsequenzen gezogen hat, dann ja unter hohem Druck.
Je saturierter die Verhältnisse, je stabiler der Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts, je stabiler auch die Staatsleistung, da kommt ja so vieles zusammen, was unserer Kirche in Deutschland so einen starken Rückhalt gibt, weshalb das System letztlich als mehr oder weniger geschlossenes sein Ding weitermachen kann. Das ist meine eigentliche Kritik. Wenn man in die Handlung gekommen wäre aus eigener Betroffenheit heraus, glaube ich, ständen wir heute an einem anderen Punkt. Aber immer nur zu reagieren, zu reagieren, zu reagieren, das hebt nicht wirklich die Glaubwürdigkeit dieser Kirche, ganz im Gegenteil.
Was passiert, wenn in der katholischen Kirche nichts passiert?
Stellen Sie sich vor, es ist Kirche und keiner geht hin. Kirchenrechtlich würde man dann halt stille Messe feiern, solange man noch Priester hat. Es würde vermutlich die katholische Kirche noch mehr in die Rolle der Parallelgesellschaft kommen. Es wird mehr um Kult gehen, weniger um Leben, weniger um Relevanz.
Wer müsste zurücktreten?
Ich glaube, diese Frage nach dem Rücktritt berührt Spielregeln, die wir aus der weltlichen Politik kennen. Die Sakramentalität des Amtes denkt nicht so weit, sondern sie sind geweiht und in diesem Fall als Bischof.
Aber wenn sogar ein Papst zurücktreten kann?
Ich kann die Frage, wer sollte, als Coach nicht beantworten. Ich gehe nicht als Berater los, sondern Coaching bedeutet, dass ich im System eine Veränderung evoziere, versuche in Gang zu bringen, den Stein ins Rollen zu bringen und dann muss das, was im System läuft, authentisch sein. Folglich müssen sich die Herren selbst beantworten, wer das macht. Ich habe es jetzt mal als wie Norbert Denneff, der mir das Vorwort geschrieben hat, als erstes offiziell anerkanntes Missbrauchsopfer der katholischen Kirche in Deutschland, als kleiner Diakon getan. Das kann man stellvertretend verstehen, weiß ich nicht, ob ich das so möchte, aber es ist mein authentisches Zeichen.
Die Stola wurde ihm zu schwer, sagt Thomas Hanstein. Sein Buch von Hirten und Schafen, Missbrauch in der katholischen Kirche, ein Seelsorger sagt Stopp, ist im Tektum Verlag erschienen. Redakteurin am Mikrofon, bis hierhin war Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.